herrlich, dieses Gefühl, in den Wolken über allem zu schweben. Super.
Und ein wunderbarer Ausblick. Wir sind auf dem Weg. Wohin?
Nach Tokio geht's heute.
Und Gott sei Dank, wir würden uns ja verfliegen in dieser kleinen Kiste. Wir haben eine Begleiterin dabei. Hallo Maren.
Hi, ich bin nicht die Stewardess, will ich gleich mal sagen. Es gibt keine Getränke hier.
Du bist Pilotin.
Ja,
du bist Pilotin.
Dafür ist die Kiste auch viel zu klein, in der wir hier rumfliegen.
Aber heute geht es um Frauen, die fliegen. Herzlich willkommen bei
Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
Heute geht's in luftige Höhen, aber vorher müssen wir erst noch mal zurück aufs Wasser. Da waren wir nämlich das letzte Mal unterwegs. Und der Herr Rössler muss Abbitte leisten.
Ich werde es nie wieder falsch sagen. Ich sage Mary Celeste.
So ist Mary nämlich richtig.
Ja. Celeste.
Nochmal.
Celeste. Genauso wie man auch nicht Cessna sagt, sondern Cessna.
So sieht's aus, jawohl. So, und darauf hat uns ein aufmerksamer Hörer hingewiesen, und zwar völlig zu Recht. Und deswegen wollen wir jetzt und für alle Zeiten bekennen, wir werden in jeder Folge, die wir über dieses Geisterschiff noch einmal machen werden, werden wir das auf jeden Fall richtig aussprechen.
Also vielen Dank für diesen Hinweis. Celeste. Wir freuen uns auch, wenn wir Fehler machen, wenn ihr uns schreibt. Denn das ist wichtig.
Genau. Schreiben, Kommentare hinterlassen und vor allen Dingen auch Bewertungen hinterlassen auf den Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Bei Spotify oder bei Google oder wo auch immer ihr den Podcast abruft, die Geschichtsmacher. Hinterlasst uns bitte Sternchen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das hilft dann nämlich dem Algorithmus weiter, das anderen Leuten auch vorzuschlagen. Und dann haben wir mehr Zuhörer und wir können noch viele weitere Folgen von diesem Podcast produzieren.
Wir wollen, dass unsere Hörerzahlen richtig abheben. Und wenn wir beim Abheben sind, dann gucke ich meine sehr verehrte Kollegin Maren Gottschalk an. Maren, du bist zuständig, wenn das Zeitzeichen abheben soll. Immer dann, wenn Frauen fliegen, steigst du mit ins Cockpit.
Wenn nicht der Martin Herzog da schon sitzt, weil der eigentlich die meisten Flugthemen abgreift.
Ja, warum ist es so? Bei den letzten beiden Folgen hat er gesagt, ja, der Marco hat sich da wieder gemeldet, weil der segelt ja auch. Ja, stimmt, ist mein Hobby. Und er fliegt.
Und der Martin fliegt.
Ich fliege nicht. Er macht Segelflug.
Im Segelflieger bin ich unterwegs, also nicht mit Motor wie jetzt am Anfang, sondern lautlos. Und wir sagen immer, wir haben keinen Motor vorne dran. Und weil kein Motor vorne dran ist und kein Propeller, da kann auch nichts kaputt gehen. Und deswegen ist das mit dem Segelfliegen eine viel sichere Sache.
Hahaha, kann ich da nur sagen. Ich lebe nämlich neben so einem Flughafen. Und bei mir ist tatsächlich schon ein Segelflieger aufs Haus gekracht. Und ich war da. Mit meinem Sohn. Und wir hatten gerade einen Schreibtisch aufgestellt von IKEA. 4 Beine reingeschraubt in eine Tischplatte.
Kann man nicht so viel verkehrt machen.
Nee, wir gingen die Treppe runter. Es kracht unheimlich laut. Und ich sag zum Felix, scheiß IKEA, gerade zusammengebaut, schon kaputt. Aber es war tatsächlich nicht der Schreibtisch. Das war ein Segelflieger, der sich verschätzt hatte oder Pech hatte oder ein Unfall. Ich will ja gar nicht jemanden. Also es ist jedenfalls passiert.
Also unglaublich. Also der ist ins Dach rein
ins
oder
Dach
aufs
rein
Dach
mit
drauf
dem,
oder
mit
wie,
dem
oder was?
Flügel in das Dach rein, aber nicht sehr tief, aber dann runtergerutscht. Deswegen war das auch ein sehr lautes und sehr langes Geräusch. Und als wir dann aus dem Haus kamen, war er eben gerade dabei auszusteigen aus seiner Maschine, die Flügel so hochgeklappt hatte zwischen Garage und Haus.
Dem ist nichts passiert.
Dem ist nichts passiert. Der ist einfach aufgegangen, hatte sich schon erschreckt natürlich und er musste auch abends gleich wieder fliegen, hat mir der Chef des Flughafens erzählt, damit wie bei Pferden, wenn man runterfällt, muss man gleich wieder rauf.
Genau.
Ja. Damit sich da keine Phobie entwickelt oder sowas. Das war eine ziemlich aufregende Sache. Also seitdem kennen mich alle Leute in der Siedlung. Ihr seid doch die, wo der Segelflieger reingekracht ist.
Es hätte nochmal gut gegangen. Ja. Ach du lieber Himmel.
Und seitdem machst du alle Flugthemen, die der Kollege Herzog mitkriegt.
Nein, ich wähle mir die schon sehr mit spitzen Fingern aus, auf also, die ich Lust habe. Und auf dieses Thema hatte ich wirklich richtig Lust. Das fand ich sehr spannend.
Wir haben es doch gar nicht verraten. Es geht um eine Frau, die fliegt.
Genau, Marga von Etzdorf. Eine Flugpionierin, eine wirklich sehr, sehr spannende Frau. Und wenn wir jetzt einsteigen gleich, dann würde ich mal sagen, das, was wirklich irre ist an dieser Geschichte, ist ja das Ende. Und das würde ich mal gerne als erstes erzählen.
Wir fangen am Ende an.
Ja, wir fangen am Ende an, aber manchmal. Wir verraten noch nicht alles, aber wir fangen so ein bisschen kurz vor dem Ende vielleicht an. Marke von Etzdorf hat sich nämlich mit 25 Jahren umgebracht, nach einer Bruchlandung oder einer kleinen Bruchlandung, einem kleinen Unfall, in Aleppo 1933.
Aleppo, Syrien.
Genau, stand unter französischem Mandat damals. Sie war auf dem Weg nach Australien. Natürlich kann man da nicht durchfliegen, da muss man schon von Berlin aus ein paar Stopps machen. Und in Aleppo hat sie einen Anfängerfehler gemacht. Sie ist mit dem Wind gelandet, statt gegen den Wind. Sie hat wohl das Landekreuz nicht richtig gesehen, es war Wüstensand unterwegs. Sie hat sich irgendwie vertan und sie musste die Maschine dann sehr schnell auf den Boden drücken, weil die Landebahn dann schon fast zu Ende war. Und dabei ist sie in einen Graben gerutscht. Die Maschine war beschädigt, aber nicht sehr, aber doch so, dass sie nicht direkt weiterfliegen konnte, das war klar. Die französischen Soldaten haben sie natürlich sofort da unterstützt, haben sich den Schaden begutachtet, haben sie mitgenommen in das Flughafengebäude. Sie war schon ein bisschen fertig und hat noch einen Kaffee gekriegt, eine Zigarette geraucht, wollte dann eine halbe Stunde ruhen, hat sich in ein Zimmer zurückgezogen und 23 Minuten nach ihrer Landung sozusagen hat sie sich erschossen.
Weiß man warum? Weil
also die Landung kann es ja nicht gewesen sein.
Die Bruchlandung hat sie ja nun gut überlebt.
Wir verraten auch am Ende warum, aber man hat lange gerätselt warum. Und die erste Theorie war die, dass man sagte, ja, die Marga von Etzdorf, die hat tatsächlich öfters Bruchlandungen gemacht. Die galt sogar schon als Pechmarie, so ein bisschen in der Fliegerinnen-Szene. Und sie hat sich so geschämt, dass sie jetzt schon wieder mit ihrer Maschine einen Schaden hatte und das reparieren lassen muss, dass sie sich aus dieser Scham erschossen hat. Das hat man sehr lange geglaubt.
Aber so war es nicht.
Aber das verraten wir erst am Ende.
Ja. Wenn ihr bis zum Ende dranbleibt und diesem Podcast gut folgt, so könnt ihr auch diesmal wieder etwas
gewinnen, jawohl. Und was? Du hast uns was mitgebracht, was wir verlosen können.
Genau, ich habe ein Buch mitgebracht, Halbschatten von Uwe Timms, ein Roman über Marga von Etzdorf, ein sehr tolles Buch. Das gibt es nicht mehr, also das musste ich auch antiquarisch kaufen, deswegen ist das also gebraucht sozusagen, ist nicht niegelnagelneu.
Aber du willst dich davon trennen,
ist dein eigenes Exemplar. Ich werde mir das vom Herzen reißen, ja, es ist mein Exemplar. Ich habe tatsächlich an einer Stelle auch was unterstrichen, ganz am Anfang, später nicht mehr, weil ich es dann einfach schnell lesen wollte. Und ich würde es mir jetzt wirklich vom Herzen reißen, wenn es jemand gerne haben möchte, ja.
Also gut zuhören bis zum Ende, dann stellen wir eine Frage und wer gut zugehört hat, der hat die Möglichkeit, dieses nicht mehr im Buchhandel erhältliche Buch über das Leben, diesen Roman über das Leben von Marga von Etzdorf zu gewinnen. In welcher Zeit, das haben wir noch gar nicht gesagt, bewegen wir uns denn eigentlich? Du hast gesagt Flugpionierin, also es muss irgendwann in der Anfangszeit der Fliegerei gewesen sein.
1907 ist sie geboren, 1933 ist sie gestorben. Und ich denke, wir sollten mal als erstes Evelyn Krellin hören, eine Luftfahrthistorikerin, die sich mit Marga von Etzdorf sehr intensiv beschäftigt hat und die auch diese ganze rätselhafte Geschichte am Ende aufgedeckt hat.
Ich bin Luftfahrthistorikerin mit besonderem Interesse an den menschlichen Aspekten dieser eigentlich so technischen Geschichte. Und das hat mich also auch zu der Beschäftigung mit den deutschen Sportfliegerinnen der Zwischenkriegsjahre geführt. Wenn man die zeitgenössischen Artikel liest aus den späten 20er, frühen 30er Jahren und vor allem auch Margas Autobiografie, dann versteht man sehr schnell, wie leidenschaftlich sie geflogen ist und wie erstaunlich ihre gerade 7 Jahre umfassende Karriere war. Allein schon der Fakt, dass es ihr gelungen ist, also als einzige Frau jemals überhaupt zu dieser Zeit eine Anstellung als zweiter Führer, also als Co-Pilotin bei der Lufthansa zu erreichen, das war sensationell.
Wir befinden uns in den 20er Jahren. Das Kerlefliegen, daran hat man sich schon gewöhnt. Der Erste Weltkrieg wurde auch schon als Luftkrieg geführt. Aber Frauen in der Luft waren damals Exoten.
Noch was Exotinnen. Besonderes. Ja, genau. Das war sehr ungewöhnlich, ja. Und Marga von Etzdorf war auch tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Frau, die auf ungewöhnlichem Weg auch zum Fliegen gekommen ist. Vielleicht mal kurz erzählen, 1907 in Spandau geboren. Sie hat mit 4 Jahren ihre Eltern verloren und ist dann mit ihrer Schwester zusammen zu den Großeltern gezogen auf ein Gut in der Niederlausitz. Und die hatten auch ein Stadthaus in Berlin. Der Großvater war General von Etzdorf. Also sie hieß eigentlich Wolf und hat sich dann später von Etzdorf genannt.
Wohlhabender Haushalt.
Absolut. So klingt das großbürgerlich. Genau. Und sie hat immer erzählt, sie ist also sehr wild aufgewachsen, sehr sportlich, ist geritten, hat Hockey gespielt, gefochten und wusste dann nicht so richtig, was sie machen sollte eigentlich, als sie dann erwachsen wurde. Und die Großmutter hat sie dann in so eine Haushaltsschule geschickt, da hat sie sich dann selbst draus entlassen, das hat ihr nicht gefallen. Und dann hat ihr ein Bekannter erzählt, er hätte einen Rundflug gewonnen über Berlin und er wollte den aber eigentlich nicht antreten, hatte keine Lust dazu. Und dann hat sie gesagt, ach, dann schenk mir doch diesen Gutschein, dann möchte ich das gerne machen. Und dieser Flug war dann tatsächlich der Moment für Marga von Etzdorf, dass sie sagte, ich will Pilotin werden.
Da war sie gefixt.
Da war sie mit 19 Jahren absolut sicher, dass das ihr Ding ist. Ihre Großeltern waren absolut dagegen, entsetzt, schockiert, haben es ihr dann aber doch erlaubt. Und dann hat sie eben in 4 Monaten diese erste Ausbildung gemacht und eine A2-Fluglizenz gemacht. Die zweite Frau nach dem Ersten Weltkrieg, die diese Lizenz hatte, mit der sie noch keine Passagiere befördern durfte. Aber den Flugschein hat sie dann auch gemacht. Musste dann allerdings ganz alleine für die Prüfung lernen, weil sie an der deutschen Verkehrsfliegerschule als Frau gar nicht unterrichtet werden durfte.
Aber es geht sehr schnell. 3 Monate und ich darf fliegen.
4 Monate?
Oder das ist
ja, genau.
Macht man heute einen Autoführerschein, ne?
Ja, auch das geht heute auch in einer entsprechenden Geschwindigkeit, muss man halt dann dafür bezahlen und fleißig fliegen. Und ich glaube, fleißig ist sie dann auch wahrscheinlich gewesen in ihrer Fliegerei. Aber absolut, ich meine, alleine lernen, es gibt bei der Fliegerei, wie umfänglich das damals war, auch eine Menge Theorie auch zu lernen. Genau. Wie funktioniert das mit dem Fliegen, die Technik, die Navigation, Meteorologie, all solche Sachen. Und das dann alles für sich selber auch noch zu lernen, ohne da die Möglichkeit zu haben, am Unterricht teilzunehmen, das ist schon ein Ding.
Ja, die hat dir geholfen.
Frauen gingen nicht, unterstützt.
Genau. Nee, Frauen durften da nicht lernen, durften nicht in Unterricht. Und sie hat dann also alleine vor 5 Prüfern 3 Stunden lang ihre Prüfung abgelegt und mit Bravour bestanden. Mhm. Und hat sich dann beworben bei der Lufthansa als Co-Pilotin. Und da gab es auch noch keine Co-Pilotin bei der Lufthansa. Also Pilotin sowieso nicht.
Ja.
Aber es gab auch keine Co-Pilotin. Und da hat sie dann selber in ihrer Autobiografie erzählt, da bis jetzt bei der Lufthansa, das ist ja noch in 2 Worten, ne, Lufthansa.
Die Lufthansa.
Genau, ja, genau. Noch niemals eine Frau als Flugzeugführerin eingestellt worden war, begegnete ich zunächst etwas erstaunten Gesichtern bei den Herren, denen ich meine Bitte vortrug. Aber als zweiter Führer konnte ja selbst eine Frau kein Unheil anrichten. Dieser Überlegung verschloss man sich nicht und ich bekam die Erlaubnis.
Ist ja irre. Also sie hat das in ihrer Biografie geschrieben, ja,
ja.
Oder Autobiografie und ja offensichtlich auch eine Menge Humor gehabt. Den
absolut.
Muss man wahrscheinlich haben.
Den muss man, glaube ich, auch haben, wenn man in der Branche als Frau damals unterwegs war.
Wenn man auf dieses Foto von ihr guckt, ist es eine junge, schlanke, sehr gut aussehende Frau.
Ja,
die sieht aus wie, also mit so einem Flieger zusammen. Das ist ja quasi wie ein Symbol. Kein Sexsymbol, sondern so die aufgeklärte, starke Frau mit einem Lächeln neben so einem Flugzeug hat was, sag ich mal.
Ja, das wurde ja später noch viel mehr. Diese Fliegerinnen, die hatten ja so einen richtigen Glamour-Status. Also das kommt vielleicht noch ein bisschen später. Den hat sie sicherlich noch nicht ausgepackt, als sie Co-Pilotin bei der Lufthansa sein wollte.
Aber man kann es verstehen.
Aber da musste man ein bisschen draufgängerisch sein schon auf jeden Fall. Sehr selbstbewusst, mutig. Sie hat auch erzählt, dass so Maschinen ist sie geflogen, Junkers F-13. Da waren 4 Passagiere in der Kabine. Sie saß vorne mit dem Piloten frei, ne, oben offen. Und wenn die Passagiere sich also hinterher bedankt haben für den Flug, das machte man dann noch persönlich bei dem Piloten und beim Co-Piloten, dann haben sie irgendwas,
den
vielen Dank den Herren für diesen tollen Flug. Dann hat sie immer gesagt, dann hat sie so eine tiefen Stimme und sie war ja auch so vermummt mit Kappe und Brille, dann sich so bedankt oder nur so geräuspert, damit man nicht merkt, dass sie eine Frau ist. Also das war
also
ihr,
sie
das fand sie ganz witzig.
Sie hat sich wirklich versteckt als
ja,
Frau.
Ja, genau, sie hat sich
also
da
also
wirklich versteckt.
Also es war nicht so dieses irgendwie, ich bin eine Frau, ich will das trotzdem, sondern ich bin eine Frau, ich schummel mich irgendwie durch, dass ich als Kerl gelte?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich bin eine Frau und ich will das trotzdem, aber ich bin stolz, wenn die mich loben und ich muss jetzt aber nicht schon gleich sagen, hahaha, ich bin übrigens eine Frau gewesen. Also der Schritt, der kommt, oder ich bin's, der kommt erst später, sondern sie hat dann sozusagen noch gedacht, guck an, die loben mich und wissen gar nicht, wer ich eigentlich bin.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Also sie ist Co-Pilotin gewesen in dieser Junkers F-13. Das ist auch so ein Wellblechflieger, wie man die später viele kennen vielleicht die U-52, die alte Tante U, die hier auch vor ein paar Jahren noch immer über Köln gekreist ist. Das
die
war
ist
so ein,
aber relativ groß, da passen ja mehr
da passen
als 4 Leute
rein. Ja, ja, genau. Okay. Das war auch eine 3-motorige und das war eine einmotorige Maschine, aber eben in diesem lustigen Wellblech-Design, was man so kennt. Und da saßen die eben vorne im Freien und dann ist die auch so richtig im Linienbetrieb geflogen.
Genau.
Also wohin, da so geflogen?
Die sind geflogen von Berlin nach Breslau und von Berlin nach Stuttgart und nach Basel. Das waren die Strecken, die Marga von Etzdorf mit mitgeflogen ist oder als Co-Pilotin begleitet hat. Sie hat dann noch eine Ausbildung als Kunstfliegerin gemacht.
Hat ihr nicht gereicht.
Hat ihr nicht gereicht, genau.
Als Passagiere, Co-Pilotin. Als
Kunstfliegerin. Und da waren ihre Spezialitäten Loopings und Rückenflug. Und bei ihrem ersten Rückenflug, da hat sie doch echtes Muffensausen gekriegt, weil sie merkte, sie hatte sich nicht gut genug angeschnallt, nicht fest genug angeschnallt und rutschte dann in den Gurten etwas nach unten. Die Gurte rutschten runter auf ihre Unterarme sozusagen.
Und
dann
Herz ist man in die Hose wahrscheinlich.
Das Herz in die Hose wahrscheinlich und dann ist man ja auch nicht mehr so wahnsinnig beweglich mit den Armen und da hat sie mal so richtig Schiss gekriegt, aber sie konnte die Situation retten. Segelflugausbildung hat sie dann auch noch gemacht. Marga von Etzhoff hat das dann auch beschrieben in ihrer Autobiografie. Und dann kam der große Augenblick, der erste Alleinflug. Ich glaube, dass es wirklich im Leben eines Fliegers kaum einen größeren und spannenderen Moment gibt. Wenn man dann wirklich so weit ist und plötzlich allein in der Maschine sitzt, einsam sich selbst zwischen Himmel und Erde überlassen, dann ist das doch ein etwas seltsames Gefühl. Und wie sich das anfühlt, habe ich dann Heike Käferle gefragt. Das ist die Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Pilotinnen, also heute. Und die hat mir das auch beschrieben.
Ich denke, das kann jede Pilotin und jeder Pilot. Das ist einfach schon alleine gelassen zu werden, ohne dass einer neben einem sitzt und notfalls noch eingreifen kann. Das ist schon also sehr beeindruckend. Und das erlebt man ja dann irgendwann, weil man nennt es ja Freifliegen. Und das kommt dann nach einer gewissen Anzahl von Flugstunden. Und das vergisst man nicht.
Ja, ich meine, kann der Martin auch was zu sagen.
Ja, das ist schon richtig, das vergisst man nicht.
Erster Alleinflug, weißt du das noch, wie das war?
Ja, natürlich. Ich war 15 Jahre alt. Segelfliegen kann man sehr früh anfangen mit 14, manchmal sogar mit 13 mit einer Ausnahmegenehmigung. Und wenn man dann so eine ganze Reihe von Starts am Doppelsteuer, wie das so heißt, gemacht hat, also mit Fluglehrer hinten drin, dann darf man irgendwann auch, wenn sich die Fluglehrer, die man so hat, einig sind und sagen, okay, der Junge kann das oder das Mädel, dann darf man zum ersten Mal alleine fliegen. Und das ist also noch weit bevor man den Pilotenschein bekommt, also das steht relativ am Anfang noch der Ausbildung, dann darf man schon alleine fliegen und so ein Flugzeug selber steuern. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich war 15 Jahre alt und es war am Ende eines Flugtages, das macht man so, wenn der Wind nachgelassen hat und alles ruhig ist und nicht mehr so viel Betrieb am Flugplatz, dann darf dann der Held oder die Heldin dann auch mal ihren ersten Alleinflug machen. Und das ist nicht nur einer, sondern drei. Man muss auch drei Starts machen beim Segelflug.
Am selben Tag?
Am selben Tag, hintereinander weg. Und kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil den dritten Start da, ich habe angefangen zu pfeifen und habe angefangen zu singen, als ich da alleine in der Luft war. Und ich habe sogar noch so ein bisschen Thermik, Abendthermik gefunden und konnte mich so ein bisschen halten, so 25 Minuten, 30 Minuten. Die haben unten gedacht, der Junge kommt gar nicht mehr runter. Und dann bin ich aber dann doch irgendwann natürlich gelandet, ist auch alles gut gegangen. Und im Segelflug hat man da noch die Tradition gehabt, dass man erstens mit einem Distelstrauß begrüßt wird. Der wird einem dann kräftig in die Hand gedrückt, damit man dann in der Hand das Gefühl für das Steuern des Flugzeuges kriegt, für den Steuerknüppel.
Ach echt?
Und anschließend wurde man über die Tragfläche gelegt und ordentlich vertrimmt. Da wurde der Hosenboden langgezogen und dann kriegte man Haue von jedem einen Schlag auf den Hintern, damit man da auch das Gefühl im Hintern bekommt für die Thermik. Das muss man nämlich spüren im Hintern. So war damals die Regel. Ich glaube, heute macht man das nicht mehr. Das ist komplett abgeschafft. Ja, das gibt's, glaube ich, seit einigen Jahren nicht mehr. Damals war das noch raue Sitte. Ja, aber man war natürlich stolz, dass man es geschafft hat. Ich war mega stolz.
Männerbünde, also, kann ich da nur sagen.
Also die Mädels wurden auch über die Tragfläche gelegt.
Nein, Martin, okay. Martin war dann so ein SM-Club. Das war der SM-Club Merzbrück.
Der SM-Fliegerclub war das, ja.
Genau. Aber, also ich habe keine Ahnung, aber machen heute eigentlich Frauen auch genauso oft den Flugschein, wie das die Kerle machen?
Ich kann es bei den Motorfliegern nicht sagen. Ich glaube, da ist der Anteil höher bei
ist
Motorfliegern.
Ist immer noch eine Männerdomäne.
Es ist eine Männerdomäne. Es fangen relativ viele Mädels an. Es fangen gleich viele Mädels an, die Ausbildung im Alter von 14, 15 Jahren. Aber es springen dann im Laufe der Zeit halt leider sehr viele ab. Und dann bleiben am Ende vielleicht 10%, 15% übrig oder sowas. Es ist viel zu wenig.
Dieser Vereinigung der Pilotinnen, die kümmern sich auch darum, um den Nachwuchs. Sie wollen wirklich Frauen dazu ermutigen, doch auch das Fliegen zu lernen. Frau Käffler hatte mich auch am Ende unseres Interviews gefragt, wann fliegen Sie, Frau Gottschalk?
Und?
Ja, da konnte ich ja noch keinen Zeitpunkt nennen. Also ich weiß noch nicht so recht. Ich bin ja mehr so ein Erdenwesen, nicht so ein Luftwesen. Ich bin ja mehr die Tänzerin.
Vielleicht zurück
in die
20er Jahre.
Gehen wir mal wieder zu Marga von Etzdorf. Genau.
In die Zeit, als es noch weniger Frauen gab, die abgehoben sind.
Mhm. Ja. Und ihr hat das alles nicht mehr gereicht, das Segelfliegen, diese Co-Piloten, der Job, das Kunstfliegen. Sie wollte Langstreckenflüge machen. Aber erstmal brauchte sie eine eigene Maschine. 1930 hat sie dann mit dem Vermögen, was sie von ihren Eltern geerbt hatte und Unterstützung der Großeltern immerhin, sich also ihre erste Maschine gekauft, Junkers A50C Junior.
Das sagt die uns haben jetzt wir hier auch, nix,
ja.
Ne?
Ich habe euch die hier mal mitgebracht. Die sieht wirklich echt
schönes Flugzeug.
Schön aus, ja. Auch schick. Diese Wellblechstruktur. Und die hat sie knallgelb spritzen lassen und ihr den Namen Kick in die Welt gegeben.
Kick in die Welt.
Mhm. Kick in die Welt. Also das beschreibt ja schon den Zweck dieses Dings. Sie will sich die Welt angucken von oben.
Genau.
Wenn man sich dieses Flugzeug anguckt, das hier steht wahrscheinlich in München. Sieht so aus, als wäre das in München. Ne? Das
ist, wahrscheinlich.
Deutsche
ne?
Museum.
Deutsches Museum. Deutsches Museum München. Kann gut sein, ja. Mhm.
Dann sieht das aus, der Rumpf, wie eine langgezogene, sehr elegant geformte Zigarre mit zwei Luken drin, wo man drin sitzt. Mhm. Vorne ist eine kleine Scheibe, aber wirklich nur die Andeutung einer Scheibe. Die an meinem Motorrad ist größer. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen Hochdecker und
Tiefdecker.
Tiefdecker. Ja, das heißt Tiefdecker. Die Flügel sind unterhalb des Rumpfes angebracht. Mhm. Das Ganze sieht sehr archaisch, aber auch gleichzeitig sehr elegant aus, muss ich sagen, mit so einem Sternmotor vorne und einem Fahrwerk, was man, glaube ich, nicht einziehen kann, sondern das ist offenbar fest montiert.
Das gab es damals auch noch nicht so richtig. Einziehfahrwerke sind erst später gekommen, aber kleine Anekdote am Rand, genau dieses Flugzeug wird inzwischen wieder gebaut. Das ist also eine Konstruktion aus den 20er Jahren und seit 2021 gibt's das wieder. Wird nachgebaut und es fliegt auch wieder, natürlich mit einem moderneren Motor und modernere Instrumente, aber im Prinzip ist es genau dieses Flugzeug, weil es ist einfach ein schönes Flugzeug, muss man sagen. Es ist wirklich sehr schön.
Aber wenn es regnet, wird man nass.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Die Heike Käferle hat mir das auch sehr schön beschrieben, finde ich. Sie hat auch ein tolles Bild dafür gefunden. Ich finde, das sollten wir uns mal anhören.
Also die meisten Flugzeuge damals waren offen. Also es sieht aus wie so eine kleine Rakete mit zwei Löchern drin. Sehr stromlinienförmig, aber im Endeffekt ist es auch wie, ich sage jetzt mal, ein Motorrad in der Luft, ja. Man ist da frei oben, ist im Endeffekt dem Wetter ausgesetzt, man ist auch der Sonne ausgesetzt. Es war ja ein Tiefdecker, es war ja kein Doppeldecker, also da gab es überhaupt nichts, was Schatten gespendet hat. Und da musste man sich dann auch gut schützen gegen die Sonne. Also Sonnencreme gab es auch nicht so, konnte man sich dick irgendeine Fettcreme aufs Gesicht schmieren, ja, vielleicht noch ein bisschen Tücher draufkleben, damit das Gesicht nicht verbrennt.
Ja, aber alles im Offenen, im Freien. Und das war kein Zufall tatsächlich. Also am Anfang ging es nicht anders, aber später war es dann tatsächlich so, dass man, auch als es möglich war, dass man die Piloten in ein voll verglastes Cockpit gesetzt hätte, hat man es erst mal eine ganze Weile nicht gemacht, weil man gesagt hat, nein, der Pilot, der muss den Elementen ausgesetzt werden, der muss die Elemente spüren und muss dann eben die Sonne und den Wind und den Regen auf der Haut spüren. Sonst kann dann das Flugzeug nicht richtig fliegen. Das war so damals der Glaube. Mhm. Und dann hat man irgendwann festgestellt, nö, geht auch ohne.
Ja.
Aber als Marger von Etzdorf eben da auch bei der Lufthansa und dann eben auch später mit dieser Junkers geflogen ist, da war eben noch alles offen.
Ja, man sieht das so auf den Fotos sehr cool, wie die da, diese Kappe, die sie da anhatte, diese ganz enge Fliegerkappe, mephistophelisch, sagte die Frau Krellin einmal. Und dann diese Lederjacke oder dieser große Anzug, dieser Overall praktisch, ne? Man musste sich dann ja auch schön warm anziehen da oben. Und Mara wollte jetzt auf jeden Fall was Neues machen. Sie wollte Langstreckenflüge unternehmen.
Was heißt das denn, Langstreckenflüge also unternehmen?
Istanbul zum Beispiel von Berlin aus ist ja schon eine ganze Ecke entfernt.
Aber nicht mit Passagieren.
Nein, nicht mit Passagieren. Sie wollte einfach da hinfliegen. Also sie wollte einfach weite Flüge machen. Und damit konnte man Geld verdienen. Denn man konnte Werbung damit machen für dieses Flugzeug. Oder auch für andere Firmen, die sagten, ach, wir sponsern das und dann fliegt die da jetzt irgendwie hin.
Das heißt, Junkers zum Beispiel hat gesagt, so prima, wenn du da mit unserem Flieger hinfliegst, dann unterstützen wir das, weil das dann zeigt, wie toll unser Flugzeug ist.
Genau, so. Ja, also man wollte zeigen, wie gut diese Maschinen sind, was die Maschinen leisten können. Und für die Pilotin war das natürlich immer so diese Ambivalenz. Auf der einen Seite standen sie dafür, dass Fliegen so leicht ist, dass es sogar Frauen können.
Hm.
Und auf der anderen Seite sollten sie dafür stehen, für dieses Abenteuer. Ne? Hm. Also, dass man auch, die mussten ja auch ihre Maschinen reparieren unterwegs alleine. Also, dass sie sozusagen so cool drauf waren, dass sie da diese verschiedenen Gefahren bestehen konnten. Und sie ist also nach Istanbul geflogen, hatte da mehrere Notlandungen, auch wegen Motorproblemen und vor allem das Problem, dass ihre Benzintanks zu klein waren.
Mhm.
sie sehr oft tanken musste, hatte da auch noch einen Begleiter dabei.
Ja, das wollte ich fragen, weil dieses Kick in die Luft, so hieß er ja, ne? Kick in die Luft, also diese Junkers war ja so zweisitziges Flugzeug.
Da hatte sie einmal jemanden dabei.
Ah, ja, okay, war ein Techniker oder was?
Ja, es war ein Kollege, auch ein Sportflieger. Mhm. Und dann wollte sie aber dann in den ersten weiten Alleinflug machen. Da ist sie dann auch 1930 über Madrid nach Gran Canaria geflogen. Und da angekommen, dann war das natürlich eine Riesensache. Man hat der Presse vorher Bescheid gesagt, die haben die da erwartet. Dann kommt da also diese deutsche Fliegerin auf dem Flughafen an. Alle sind begeistert.
Mit so einem schicken gelben
geschafft.
Teil.
Mit so einem super tollen Flugzeug. Eine junge, schöne Frau wird mit Blumen begrüßt. Alles ganz, ganz toll. Nur auf dem Rückflug gab es dann eben leider dort schon die erste kleine Bruchlandung. Sie kam in ein Gewitter, sie musste auf Sizilien zwischenlanden. Am nächsten Tag ist sie gestartet, hat dann eine Mauer gerammt. Und dann war die Maschine so kaputt, Kick in die Welt, dass sie mit der Eisenbahn, also sowohl die Pilotin als auch die Maschine mit der Eisenbahn zurückkam. Und das war natürlich sehr traurig. Und
das heißt, diese Langstreckenflüge sind nicht so, ich setze mich in meinen Kick in die Luft und dann starte ich, in Berlin und dann lande ich in Istanbul, sondern ich muss über mehrere Zwischenstationen mehrfach zwischenlanden und dann irgendwie gucken, dass ich da hinkomme.
Ich muss tanken, ich muss vielleicht auch was reparieren. Ne? Ich muss
auch übernachten. Die Flugzeuge zu der Zeit, die waren schon relativ zuverlässig. Aber natürlich auch noch nicht so, wie das heute der Fall ist. Also das war schon
also wenn man nach Istanbul Frühzeit will, der Flieger. Wenn man nach Istanbul will, wie oft muss man da landen?
Ja, also offensichtlich, du hast gerade gesagt, die Tanks waren zu klein. Also wahrscheinlich irgendwie alle 300-400 Kilometer Luftlinie. Da sind schon bis Istanbul, ich weiß nicht, wie viele 1000 Kilometer das sind, aber da muss man schon eine Menge Zwischenstopps einlegen.
Und warum die überhaupt diese Fernflüge gemacht hat, also dass das sozusagen ihr neues, auch finanzielles Lebensmodell war, sozusagen damit Geld zu verdienen, das erzählte Frau Krillin sehr schön, finde ich.
Für Frauen dieser Ära waren Fernflüge nach zumeist exotischen Zielen die einzige Möglichkeit fliegerischer Betätigung, da sie ja von einer Anstellung in der kommerziellen Luftfahrt nahezu vollständig ausgeschlossen waren. Also ab und zu gab es mal einen Job als Vorführmannequin, also als Fliegerin bei einem Flugzeughersteller, wo man dann interessierten Kunden die Leistungen des Flugzeugs zeigen konnte, aber diese Jobs waren so rar und wenn man wirklich unabhängig fliegen konnte, dann waren diese Fernflüge die einzige Option und mit deren erfolgreicher Absolvierung konnte man das Talent nachweisen und man hatte damit dann auch die Möglichkeit, mit Flugzeugfirmen wie zum Beispiel Junkers oder Klemm zusammenzuarbeiten, die einem Flugzeuge zur Verfügung stellten, vielleicht auch logistische Hilfe. Man konnte Werbeverträge abschließen, wie zum Beispiel für Hautcremes oder Fotoapparate. Ellie Beinon hat das zum Beispiel sehr viel gemacht. Und es gab natürlich dadurch dann auch die Möglichkeit, die nächsten fliegerischen Projekte zu finanzieren.
Ellie Beinhorn, auch so eine Fliegerin?
Ja, die war tatsächlich genauso alt wie Marga von Etzdorf, ist im selben Jahr geboren, wurde allerdings 100 Jahre alt, 25. Und die beiden waren, ja, die kannten sich natürlich gut. Sie waren irgendwie Freundin, aber auch Konkurrentin. Auf die Konkurrenz kommen wir gleich vielleicht nochmal zu sprechen. Ellie Beinhorn hat auch spektakuläre Langstreckenflüge gemacht, hatte weniger Bruchlandungen, galt nicht als Pechmarie. Hat also so ein bisschen glücklicheres Leben gehabt. Und ich fand das sehr interessant. Die beiden wollten sich auch treffen in Bangkok mal, was dann nicht geklappt hat. Und haben dann später gemeinsam ein Interview gegeben im Radio im Rauchsalon der Bremen, des Ozeandampfers Bremen, wurden sie dann befragt. Und es war so ganz spannend, das so zu hören, wie die beiden unheimlich nett miteinander umgingen. Schon so, ach Ellie, ach Marga, schön dich zu sehen, ich bin so froh. Und gleichzeitig ist aber unterschwellig auch doch immer diese Konkurrenzsituation da. So, ja, dass die Marga dann, bevor die Ellie kam, noch sagte, ja, die Ellie hat ja nach mir das Fliegen gelernt und die war 2 Jahre nach mir in Afrika und so. Also das war schon
Zickenkrieg in der Luft.
So ein bisschen, sagen wir mal, mit Samthandschuhen ein bisschen diese Konkurrenz auch ein bisschen ausgelebt.
Das ist warum? Weil die so auf Wettbewerb ausgerichtet waren von der Persönlichkeit oder weil das einfach Notwendigkeit war, weil die sich um die Werbeverträge, Sponsorverträge prügeln mussten?
Oder? Das erzählt Frau Krillin eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, das sollten wir sie erzählen lassen.
Deutschland hatte in den Zwischenkriegsjahren zwar wirklich nur eine gute Handvoll von Frauen, die wirklich zu fernen Zielen aufbrechen wollten oder in der Tat aufgebrochen sind. Aber diese Fernziele, die waren natürlich in ihrer Auswahl begrenzt. Es gab nur immer jeweils eine Fliegerin, die die erste sein konnte bei der Umrundung von Afrika. Oder die erste war, die nach Australien oder Japan geflogen ist. Für die zweite war da wirklich nichts mehr zu gewinnen. Der Druck, ein interessantes Ziel zu finden, dann den Flug dorthin zu organisieren und zu finanzieren mit allen aufwendigen Vorbereitungen, die dafür notwendig waren, und dann das Ziel tatsächlich auch als Erste zu erreichen. Also dieser Druck war immens. Und nicht zu vergessen, es waren ja nicht nur deutsche Fliegerinnen, die zu diesen exotischen Zielen aufgebrochen sind. Es waren also auch Fliegerinnen aus anderen europäischen Ländern, vor allem aus Frankreich und England. Und damit war natürlich also die Existenz als Sportfliegerin, als Fernfliegerin wirklich daran gebunden, dass man nahezu sich tollkühn auf Wagnisse eingelassen hat.
Ja, dieses tollkühne Einlassen von Marga von Etzdorf war dann der Flug nach Tokio.
Das war ihr großes Ding.
Ja. Warum Tokio?
Das weiß ich nicht, wie sie auf Tokio kam. Das war sehr weit weg.
Weit weg.
Ja. Und sie war auch die erste Frau, die alleine nach Tokio geflogen ist. Es gab eine Engländerin, die hat das auch vorher schon vorgehabt, ist aber nicht alleine geflogen, hatte jemanden dabei. Und sie ist eben ganz alleine geflogen, 10.000 Kilometer in 11 Tagen.
Jetzt muss man sich ja eine riesen Logistik dahinter vorstellen. Ja. Wahrscheinlich braucht man Ersatzteile irgendwo, die schickt man wahrscheinlich schon mal vor. Man überlegt sich wahrscheinlich vorher, wo man zwischenlanden will.
Ja, man braucht Karten, man braucht Geld natürlich. Dann muss man überall so Überflugsgenehmigungen einholen. Erstmal, man muss sich in diesen Ländern ankündigen, wo man landen will, damit die Bescheid wissen.
Funk, ne, wo man mal genau, eben anfragen kann oder
genau,
so.
Genau, ja. Muss viel noch, wahrscheinlich vorher so vieles telegrafieren, wahrscheinlich auch noch mit Post verschicken. Also es dauerte Monate, so etwas vorzubereiten. Das war wirklich eine Riesensache. Ja, und dann ist sie irgendwann losgeflogen und musste dann auch notlanden, natürlich, aber das war relativ häufig so.
Dass, so daran scheint sie sich ja zu gewöhnen,
das muss immer erkennen. Das erzählt eigentlich die Heike Käferle ganz gut, was eigentlich das Problem war bei der Navigation damals.
Im Wesentlichen hatte man den Kompass, heutzutage hat man GPS. Das heißt, man musste sich am Boden orientieren, also Erdnavigation betreiben. Das ist nicht so ganz einfach. Also wenn man das noch nie gemacht hat, stellt man sich das einfacher vor, als es ist. Es ist natürlich einfach, irgendwelchen Flüssen entlang zu fliegen. Nur wenn dann mal große Gebiete ohne besondere Merkmale sind, kann es dann schon mal ein bisschen schwierig werden. Und früher hat sich jeder Flieger bestimmt mindestens einmal im Leben verflogen. Ja,
ja, und sie landet dann in der kirgisischen Steppe und muss ihren Motor reparieren. Das schafft sie auch. Mhm. Und dann erzählt sie später
da
im Radio.
Da ist sie wirklich auch alleine unterwegs.
Da ist sie ganz alleine
unterwegs.
Komplett
alleine unterwegs. Das heißt, sie muss eben alle Reparaturen dann auch eben selber machen. Die muss wissen, wie das Ding funktioniert.
Die muss wissen, wie das funktioniert, genau. Und,
in der kirgisischen Steppe gibt es ja wahrscheinlich auch keinen Junkers-Vertreter, der sagt, guten Tag.
Gar keinen Fall. Sehr viele Kirgisen, die ihr dabei zugeschaut haben. Und das hat sie eben später dann im Radio, und dazu hat man das ja auch gemacht, um hinterher Vorträge zu halten, Radiovorträge oder Artikel zu schreiben oder eben Vorträge vor Menschen, um damit Geld zu verdienen. Da hat sie dann aus diesen ganzen eigentlich traurigen Notlandungen tolle Geschichten gemacht. Also gerade diese kirgisische Steppe, die dann erzählte, wie die Menschen da in Fellen gekleidet, breitknochige Gesichter, so beschreibt sie das, da vor ihr standen und ihr zugeguckt haben, und aber sehr freundlich waren und sie natürlich mit denen nicht reden konnte. Der Journalist im Radio fragte dann, ja, aber hatten sie denn keine Angst vor diesen Menschen? Die konnten ja mit denen nicht reden. Und dann sagt sie, nein, reden konnten wir nicht. Aber die internationale Sprache, der Zeichensprache, die konnten wir natürlich miteinander. Also das wird unheimlich aufgebauscht.
Und ja, also man muss sich das mal vorstellen. Also in der Fliegerei ist es ja möglich, Riesendistanzen zu überbrücken. Man kommt irgendwo an und die Menschen sehen schon mal komplett anders aus. Mhm. Und das stelle ich mir schon seltsam vor, in der kirgisischen Steppe zu
landen. Für beide Seiten.
Ja, die haben wahrscheinlich auch noch nie ein Flugzeug gesehen, vermutlich. Genau, also das ist zu der Zeit noch überhaupt nicht selbstverständlich.
Die haben mir dann zugeguckt, auch, und dann gab es das große Problem, wieder zu starten, weil sie eben erklärte, bei ihrer Maschine war das so, eigentlich müsste einer vorne den Propeller andrehen sozusagen und die dann den Kontakt einschalten. Ja. Und dann sagt sie ihm so, sie musste das alleine machen, und dann sagte der Journalist so zu ihr, ja, da mussten sie sich ja eigentlich zerreißen. Und dann, ja, das hätte ich gemusst, aber da ich das nicht konnte, musste ich wie ein geölter Blitz zwischen Propeller und Kontakt einschalten, hin und her flitzen, bis es dann geklappt hat.
Sie hätte es ja auch einem Kirgisen in netter Zeichensprache mal erklären können.
Ja, vielleicht, ne? Aber das hat sie nicht gemacht.
Wäre der vielleicht geschreddert worden.
Also ne? so ein Propeller anreißen, das ist auch nicht ganz leicht erstens, aber man muss halt wissen, wie das geht. Und vor allen Dingen muss man auch da eben sehr schnell sein, weil so ein Propeller dreht sich schnell und da gab es auch nicht nur einen Unfall. Also das ist keine einfache Sache, weswegen man dann irgendwann halt auch eine Zündung entwickelt hat, wo man das vom Cockpit aus selber machen konnte.
Mit dem Anlasser.
Mit einem Anlasser, wo es dann eben auch so ging natürlich, ja.
Okay, aber sie musste doch richtig kurbeln.
Das wusste sie aber natürlich auch, wenn man alleine losfliegt, dann weiß man das ja auch, dass einem das wahrscheinlich mal blüht, dass man alleine starten muss. Das hat sie ja auch dann geschafft. Aber wie gesagt, das gehört alles dazu, dass man das erzählt und dass man sich da auch als Heldin zeigt. Und das ist so dieser Glamour-Status dieser Fliegerin auch, den wir brauchen.
Das ist der Vorläufer dieser Lichtbild-Vorträge aus den 50er und 60er Jahren.
Absolut.
Da waren es ja die Vorträge, die es heute ja auch noch gibt.
Ja, in den 50er, 60er Jahren konnten so Helden wie Rollo Gebhardt, Weltumsegler, der konnte damit Geld verdienen, dass er einen Lichtbildvortrag irgendwo hielt. Bei Seglern kenne ich mich besser aus als bei Fliegern. Wir sprachen drüber.
Ist aber ein Phänomen.
Da hat er 3000 Leute in so eine Stadthalle reingekriegt und jeder hat dafür bezahlt. Und wahrscheinlich ist das da auch so
funktioniert. Die Maga von Etzloff hat 200 Vorträge gehalten über ihre Tokio-Reise. Also ich meine, damit kann man dann schon auch ganz gut sein Auskommen erwirtschaften.
Klar. Und hat sie auch Fotos gezeigt oder hat sie wirklich
Fotos konnte man nicht erzählt davon, genau. Und sie ist dann der gestartet, sie hat dann noch erzählt, dass die Kirgisen alle auf ein Haus, auf das Dach gestiegen sind, um dabei zuzugucken und dass sie das ganz toll fand, dass das Haus nicht zusammengebrochen ist. Die fliegt also weiter und sie erzählt auch in die Autobiografie, was sie gemacht hat, um diese Konzentration zu halten. Also 10 Tage lang, 10 Stunden fliegen, da darf man ja nicht müde werden oder einschlafen oder sonst irgendwas. Also sie hat gesungen, sie hat Gedichte gelesen, auswendig gelernt. Also so
Dinge. Also zum Lesen kommt man dabei schon, ja.
Naja, vielleicht mal so, also vielleicht mal so zwischendurch.
Im Roman glaube ich eher nicht, aber mal
vielleicht ein paar Zeilen. Nee, aber mal so ein paar Zeilen und dann zu memorieren sozusagen, sich dann zu wiederholen. Dann musste sie ja zwischendurch auch mal wieder runter zum Tanken. Und dann hat sie es eben tatsächlich geschafft, genau dort in Tokio anzukommen, wo sie also hin wollte. Und da schreibt sie dann auch sehr schön in ihrer Autobiografie. Noch 100 Meter, dann sind wir aus den Wolken heraus. Und genau an der Stelle, an der ich herauszukommen hoffte. Kick in die Welt bekommt Gas, brüllt wieder freudig und trägt mich schnell meinem heiß ersehnten Ziel entgegen. Am 29. August, 4 Uhr nachmittags, landen wir, Kick in die Welt und ich, in Tokio.
Und da ist auch noch eine Menge Wasser dazwischen gewesen. Also das ist ja auch nicht noch, so, dass sie nur über Land geflogen ist. Und da darf der Motor dann eben nicht verrecken. Genau. Also das ist schon tatsächlich eine Leistung gewesen, muss man sagen. Ja.
Und in Tokio an dem Rollfeld standen dann auch 1000 Menschen, also mit japanischen und deutschen Fähnchen, haben die da gewunken.
Sie waren angekündigt,
und da gibt es also, offensichtlich. Ja, natürlich. Die Presse hat das ja begleitet. Und das wurde ja auch dann wirklich so lanciert, dass da auch dann die Menschen waren, auch die deutsche Botschaft. Hat natürlich, also die waren, der Botschafter war ja auch da und die haben auch dafür gesorgt, dass da wirklich viele Leute waren und dann gibt's also tolle Fotos mit Blumen und ganz vielen Menschen und dann wurde sie eingeladen zu empfängen und hat eine Verdienstmedaille bekommen vom kaiserlichen Aero-Club Japans. Also
das ist ja so eine interessante Verquickung. Wir haben eben von Sponsoring und Werbeverträgen gesprochen, aber letztendlich ist sie natürlich dann auch eine Symbolfigur und eine Botschafterin dann auch für Deutschland und
deswegen haben die Volksverbindende
ja Freundschaft und solche Dinge gewesen. Ne?
Genau, sie ist sozusagen eine deutsche Botschafterin, ist nicht die Luft gekommen. Und das hat also einen riesen Wirbel gegeben. Sie wurde dann rumgereicht von einem zum anderen. Man hat also viele glamouröse Sachen dort gemacht. Und sie hat auch ein paar Tage mal richtig Ferien gemacht, hat sie gesagt, mal in der Sonne gelegen und einfach nichts getan und mal den Rest des Körpers bräunen können, nicht nur das Gesicht.
Es gibt Fotos von ihr, da dachte ich erst, das wäre Dreck, aber das ist wahrscheinlich
total verbranntes Gesicht.
Also du hast ja eben schon gesagt, Sonnencreme gab es nicht.
Nee, genau.
Man schmiert sich dick mit Fett
ein. Irgendwas rein, genau. Aber die Haut hat wirklich richtig gelitten, das sieht man schon auch. Also die ist richtig sonnenverbrannt. Ja, aber es war doch auf jeden Fall der Höhepunkt ihrer Karriere und leider auf dem Rückflug hat es wieder nicht so gut geklappt. Erstmal hatte sie Probleme in China, ist sie lange wegen kriegerischer Verwicklungen dort, konnte sie gar nicht weiterfliegen, musste erstmal da ein paar Monate bleiben in China, da gab es einen Mandschurei-Konflikt. Und dann ist sie über Bangkok abgestürzt aus 80 Metern Höhe.
Ui.
Und das war wirklich sehr dramatisch. Die Fotos, ich habe sie leider nicht gesehen, aber ich habe sie beschrieben bekommen von diesem kleinen Blechhaufen, dieses Kick in die Welt. Mhm. Da hat man sich wirklich gewundert, dass da irgendein Mensch noch lebend rausgekommen ist.
Was war der Grund? Was ist passiert? Weiß man noch?
Es war kurz nach dem Start. Der Motor hat einfach versagt. Mhm. Ist gestartet, der Motor, nichts mehr, zack. Abgestürzt.
Das Ende von Kick in die Welt.
Genau, Kick in die Welt war komplett kaputt und sie hat gesagt, also er war komplett, sie nur zum Teil kaputt.
Also man merkt das ja auch an den Zitaten. Sie vermenschlicht dieses Flugzeug ein bisschen. Ne? Mhm. Ich und Kick und die Welt sind wieder unterwegs. Freund. Wir haben es gerade geschafft irgendwie. Ne? Und er heult nochmal lustig auf.
Ja, genau.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass man...
Das ist ja auch, man hat so ja noch so eine Bindung.
So eine Bindung da.
Natürlich.
Jetzt ist Kick in die Welt ist...
Mein erstes Auto. Entschuldigung, man hat natürlich eine Bindung an auch ein technisches Gerät, wenn man damit viel unterwegs ist.
Was war dein erstes Auto?
Ein Polo.
Ein Polo.
Ein gelber.
Ein gelber, ja, guck mal, gelb auch. Ja, schau an.
Ja, auf jeden Fall war das wirklich ziemlich dramatisch, weil sie war wirklich, sie hat sich an den Wirbeln verletzt. Also sie musste auch ein paar Monate noch liegen dann in Siam. In Siam, genau, hat sie noch gelegen und bis sie wieder nach Hause reisen konnte.
Ärztliche Versorgung war da aber gegeben und alles gut. Denn
sie konnte danach ja ganz normal auch wieder weiterleben und war, also jetzt, sie musste eine Zeit lang noch Korsett tragen. Das hat sie noch erzählt. Das fand sie natürlich nicht so schön.
Und ist dann aber auf dem Landweg dann wieder nach Deutschland zurückgekommen.
Ja, sie hat dann für die letzte Strecke hat sie sich noch eine Maschine geliehen, um doch
anzufliegen.
Nein, das wussten die Leute natürlich schon. Okay. Und was sie da gemacht hat, das war vielleicht nicht so ganz so glücklich. Sie hat sich einen Anzug aus Schlangenleder nähen lassen. Sie kam dann in Berlin an, im Schlangenlederanzug.
Es sind andere Zeiten. Ich meine, wir sind ja auch noch jenseits von Flugscham.
Ja, aber die Menschen haben es damals tatsächlich auch in Deutschland als arrogant bezeichnet.
Ach, tatsächlich?
Ja. Okay. Das hat ihrem Image ein bisschen geschadet, dass sie da, also sie hätte eher sozusagen demütig im Zug nach Hause kommen sollen. Aber das hat sie eben anders machen wollen. Und das hat man ihr dann doch durchaus vorgeworfen, dass sie da arrogant und so ein bisschen so aufgetreten ist. Naja, auf jeden Fall war dann natürlich die Situation für sie sehr schwierig, wieder einen neuen Vertrag, einen neuen Sponsor, ein neues Flugzeug zu bekommen. Also das war schon eine richtige Krise nach dieser Rückkehr. Auf der einen Seite dieser tolle Erfolg, die erste Frau allein nach Tokio. Und dann gleichzeitig haben die Leute überlegt, ja, geben wir der jetzt nochmal eine Maschine.
Weil sie auch so eine Pechmarie.
Sie hieß dann schon wirklich Pechmarie, das war dann schon ihr Spitzname, ja.
Wobei man ja sagen muss, es war ihr Flugzeug, sie hat es bezahlt. Wie sieht es denn um ihre Finanzen aus? Also sie kommt aus einem großbürgerlichen Haushalt, sie hat ja offenbar auch dann geerbt.
Ja, aber sie hatte das Geld natürlich dann schon in ihre erste Maschine gesteckt, was sie geerbt hatte.
So teuer war Kick in
ja,
die Welt.
Ja, genau. Ja, ja. Also, oder so mittelgroß war das Erbe, würde ich mal sagen, je nachdem, wie man es betrachtet.
Klar.
Sie hatte dann, glaube ich, wirklich das Problem, erstens, wie komme ich jetzt wieder auf die Erfolgsspur und auch, wie bekomme ich jetzt ein neues Flugzeug? Also sie hatte kein Geld, um sich ein neues Flugzeug zu kaufen. Die wollte schon einen Sponsor haben und sie hat dann wirklich sehr, sehr lange verhandeln müssen, um dann von der Firma Klemm ein Flugzeug zu bekommen. Das hatte dann ja schon eine kleine Kabine, das war nicht mehr ganz offen.
Hast du ein Bild da?
Ja, habe ich. Klemm haben wir, das ist jetzt allerdings Eddie Beinhorn hier in dem Klemm, hier ist es.
Die Konkurrentin. Die flog
genau,
auch
da sieht man Klemm. Vorne, genau.
Ah, das sieht aber schon voluminös groß aus.
Sieht schon ein bisschen anders aus, genau, als Kick in die Welt, ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Viersitzer, wenn ich das richtig sehe.
Ja, und, aber da ist sie auch alleine. Sie hat sich dann überlegt, sie wollte dann gerne wieder einen spektakulären Flug machen. Sie wollte eigentlich nach Kapstadt und hat dann aber erfahren, dass Eddie Beinhorn dahin fliegt. Und dann
die ewige
war das,
Konkurrentin.
Genau, und dann war das eben vom Tisch, das konnte sie dann nicht machen. Dann hat sie sich überlegt, sie fliegt nach Australien. Ja, und das sollte ihr nächster großer Coup werden. Ja, und dann ist eben in Aleppo gestrandet bei der ersten Zwischenlandung und hat sich dort erschossen. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt, warum hat sie sich das Leben genommen? Sicherlich war die Scham darüber, dass sie wieder ihr Flugzeug beschädigt hat, wobei das konnte man reparieren, das war kein richtiger fertiger Bruch. Die war sicherlich da, aber es gab eben noch einen ganz dramatischen anderen Grund. Und den hat Evelyn Krelin dann entdeckt, indem sie in den Archiven vom Auswärtigen Amt nochmal recherchiert hat und einen Brief gefunden hat. Marga von Etzow hatte in ihrem Flugzeug erstens diese automatische Maschinenpistole der Marke Schmeisser. mit der sie sich erschossen hat. Die hätte sie schon mal gar nicht dabei haben dürfen. Man durfte gar nicht so eine Maschinenpistole. Nein, man durfte nach dem Versailler Vertrag ins Ausland nicht mit so einer Waffe fliegen. Also da hätte sie eine Genehmigung für haben müssen.
Die hatte weil sie eine militärische so Maschinenpistole
genau.
ist.
Okay.
Warum
genau.
hatte sie überhaupt eine Waffe dabei?
Ja, das ist ja die große Frage, die wir jetzt aufdecken. Sie hatte Munition dabei, sie hatte einen Waffenkatalog dabei, sie hatte Preislisten dabei, sie hatte eine Kamera und Filmrollen dabei.
Aha.
Und jetzt diesen ganz, ganz verräterischen Brief von Ernst Heimann, der für die Rüstungsfirma Hänel gearbeitet hat und den du jetzt bitte mal vorliest.
Berlin, Reichsluftfahrtministerium, 26. Mai 1933. Sehr verehrtes, gnädiges Fräulein von Etzdorf. Wie versprochen übermittle ich Ihnen hiermit eine Maschinenpistole Schmeißer Modell 28, 2 Kaliber 9 mm mit einem Magazin zu 32 Schuss und 100 Patronen. Ich füge gern einen deutschen Katalog nebst Gebrauchsanweisung sowie 2 englische Kataloge bei, außerdem englische Preislisten in dreifacher Ausfertigung. So sehr ich hoffe, dass Sie die Waffe für Ihren persönlichen Gebrauch nicht benötigen, so sehr würde ich mich freuen, wenn sich irgendwo auf Ihrem Flug die Möglichkeit ergeben würde, Geschäfte mit dieser Waffe einzuleiten. Es ist ganz selbstverständlich, dass Sie an solchen Geschäften beteiligt sind. Ich verbleibe in der Hoffnung, gelegentlich von Ihnen zu hören. Mit vielen Grüßen und aufrichtigem Glück ab, Ihr ganz ergebener
Ernst Heimann.
Ja. Ernst Heimann, ja.
Eine Waffenhändlerin.
Ja, also das ist wirklich die traurige Wahrheit, dass Marga von Etzdorf sich erhofft hat, eben mit diesem Flug auch Waffengeschäfte einzufädeln. Dafür hat man sie wahrscheinlich auch vorher schon bezahlt oder unterstützt oder auf jeden Fall ihr ja die Unterstützung in Aussicht gestellt, dass sie daran mitverdienen würde.
Naja, also und im Brief steht ja auch schon wie besprochen. Das heißt, genau. Es gab offenbar ja schon Treffen vorher, wo da irgendwie genau. was klargezurrt wurde.
Und da war natürlich klar, dass in dem Moment, wo das in die Hände der französischen Soldaten fallen würde, und das ist jetzt etwas, was wir nicht genau wissen, aber sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, sie haben sie vielleicht in der Maschine schon die Kataloge gesehen, ihre Waffe, mit der sie sich erschossen hat, haben sie wahrscheinlich nicht gesehen, denn die hätten sie eher wahrscheinlich abgenommen, die muss sie ja irgendwie versteckt haben. Aber es war auf jeden Fall klar für Marga von Etzdorf, wenn das rauskommt, dann gibt es richtig Ärger. Dann gibt es auch diplomatische Verwicklungen zwischen Deutschland und Frankreich. Dann komme ich vielleicht sogar ins Gefängnis. Auf jeden Fall werde ich nie wieder als Pilotin tolle Flüge machen können.
Um das nochmal klar zu sagen, also das war nicht einfach ein unappetitliches Geschäftsfeld, sondern es war für Deutsche verboten,
nach dem Versailler Vertrag
zu handeln, mit Waffen zu handeln.
Ja. Genau, ja. Und das war wohl für sie der Moment, wo ihr klar wurde, dass sie damit ihrer ganzen Karriere eigentlich so geschadet hat, dass sie da vielleicht keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als sich zu erschießen. Die Evelyn Krelin habe ich dann gefragt, wie das war, als sie diesen sensationellen Fund gemacht hat.
Als ich dann in den Akten von Marga von Etzdorf den detailreichen und auch also sehr blutig beschreibenden Bericht des deutschen Sonderbeauftragten zum Tod Margas fand, da war das für mich durchaus nicht eine Sensation. Es war eher so, dass ich also erschüttert gewesen bin, weil dieser Bericht so sehr dramatisch deutlich machte, was ich vorher schon dachte, verstanden zu haben. Nämlich wie verzweifelt Fliegerinnen wie Marga um die Finanzierung ihrer Flüge gerungen haben müssen. Ja, welche gewaltigen Risiken sie auf sich genommen haben, um erfolgreich zu sein. Und für Marga war das natürlich nach den 2 vorausgegangenen Bruchlandungen besonders schwierig.
Ja, und der Rest der Geschichte ist dann auch noch sehr unschön. Die Diplomaten der Franzosen und der Deutschen haben miteinander verhandelt, dass es Stillschweigen gibt. Das hieß dann im Auswärtigen Amt, gibt es eine Notiz, da steht drauf, dem Andenken der Fliegerin wird am besten gedient werden, wenn die Erörterungen über ihren tragischen Tod nicht wieder aufgenommen werden. Also man sagte, da wollen wir jetzt mal Deckel drüber. Mhm. Interessanterweise ist es noch ein bisschen bis heute so. Also die haben auch nicht reagiert auf Evelyn Krelins Forschungen. da hält man sich ganz bedeckt. Also das steht zwar jetzt inzwischen auch bei Wikipedia, ist diese Information jetzt so langsam durchgedrungen, aber richtig viel gemacht wird dazu nicht.
Aber es scheint ja da auch einen sehr detaillierten Todesbericht zu geben, wo beschrieben wird, wie sie sich das Leben genommen hat, offenbar. Ne?
Genau, ja.
Also das ist jetzt etwas, was uns jetzt hier nicht vorliegt, was wir nicht vorlesen können. Aber das heißt, es gibt wohl eine Art Akte, die umfangreicher über ihr Ende irgendwie informiert.
Genau, es gab einen Sonderbeauftragten, der von Deutschland da nach Aleppo geflogen ist und der hat sich dann da informiert, nicht alles angeguckt und dann haben sie eben vereinbart, dass er jetzt gar nicht weiter dem nachgegangen wird, sondern die offizielle Erklärung ist eben Selbstmord wegen dieser Bruchlandung und dass sie das eben nicht verkraftet hat, dass sie schon wieder ihr Flugzeug beschädigt.
Was ja seltsam ist, als Franzose hätte man jetzt gedacht, da könnte man ja wahrscheinlich auch diplomatisches Kapital draus schlagen, wenn eine deutsche Heldin in Anführungsstrichen, wir schreiben das ja
1933.
Wenn eine deutsche Heldin sich als üble Waffenschmugglerin outet und in Aleppo leider Bruchlandungen machen muss.
Was da genau hinter den Kulissen besprochen worden ist oder ob da Gelder geflossen sind, das weiß man natürlich nicht bis heute. Aber die haben es auf jeden Fall miteinander so verkungelt, dass es richtig unter der Decke gehalten wurde.
Und zwar nicht deswegen, weil Marga von Etzdorf so eine großartige Pilotin war, die in der Öffentlichkeit Nationalsymbol und so weiter war, sondern weil man
wollte das nicht. Man wollte diese Verwicklungen nicht,
einfach vermeiden wollte.
Genau, genau, die wollte man vermeiden. Und das gab dann die Möglichkeit, den Nazis diese Heldin jetzt mal schön für sich zu vereinnahmen. Die haben sie dann die Leiche nach Berlin geholt und haben sie im Berliner Dom aufgebahrt. Also, und das sind auch ganz schreckliche Fotos mit SS und SA Ehrenwachen, die da rechts und links daneben standen tagelang und haben dann eine Pressemitteilung. Möchtest du die nochmal vorlesen, Martin?
Die deutsche Luftfahrt hat mit ihrem Ableben einen großen Verlust erlitten. Sie war eine unserer tüchtigsten und besten Fliegerinnen. Trauernd steht das deutsche Volk an der Bahre dieses willensstarken, anspruchslosen, bescheidenen, liebenswerten Menschen. Über allem stand ihr ein Leitstern, der Welt da draußen Respekt beizubringen vor Deutschland.
Wir schreiben wann im Jahre 1933? Nach der Machtübernahme?
Mai, genau. Ende Mai oder Anfang Juni, ich weiß nicht genau, 28. Mai war ja der Todestag. Und damit haben sie sie komplett vereinnahmt, ne, für den Heldenmythos sozusagen, diese Fliegerin.
Respekt die ja vor Deutschland, also die wirklich, Formulierung ist ja auch interessant.
Ja, also schlimme Geschichte, finde ich, wie sie dann benutzt wurde. Und das hätte ihr auch überhaupt gar nicht gefallen. Also mit den Nazis hatte sie eigentlich nichts am Hut.
Das wäre meine Frage gewesen. Wie waren denn die Verbindungen zum Nationalsozialismus während ihres Lebens?
Also eigentlich hat sie sich mit denen überhaupt nicht gut gestellt. Aber die Rüstungsfirma und der Herr Heimann war tatsächlich auch NSDAP-Funktionär. Und insofern hatte sie da natürlich schon eine geschäftliche Anbindung gemacht. Aber sie hätte diese Art von Trauen steht das deutsche Volk, also das hätte ihr nicht gefallen. Das war nicht ihre Art, sich selbst zu sehen.
Da gab es ja, blöde Frage, weil uns das nicht gefallen würde oder weil es wirklich Indizien dafür gibt, dass sie ganz anders gedacht hat?
Ja, wenn man ihre Autobiografie liest, denke ich, und die hat sie natürlich auch als junger Mensch, ich meine, sie war 25.
Klar.
Aber sie war eher eine sportliche Heldin, würde ich mal sagen. Also sie hat das geliebt, dieses Fliegen, aber sie hat sich nicht gesehen als eine nationale, dieses Pathos der Nazis, das wäre nicht ihres gewesen.
Aber
ich glaube, sie wollte einfach fliegen, sie wollte damit Geld verdienen, sie wollte diese Langstreckenflüge machen.
Und da war es ihr vielleicht auch egal, ob sie sich mit den Falschen einlässt, weil sie da ganz egoman an sich und ihre Ziele gedacht hat.
Genau, moralisch ist das auf jeden Fall sehr, gar nicht zwiespältig, moralisch ist es völlig daneben, was sie gemacht hat, um diesen Flug nach Australien zu finanzieren,
mit Waffengeschäften. Vielleicht verständlich, aber in der Tat.
Ja, man kann Sachen manchmal verstehen, aber nicht entschuldigen.
Wirft es einen Schatten auf ihr Leben.
Absolut, ja.
So muss man sagen.
Genau, es wirft einen Schatten auf ihr Leben, aber der Schatten, den die Nazis dann sozusagen noch daraus machen, finde ich, der gibt dem Ganzen nochmal so einen Dreh, der eigentlich nicht zu ihr gepasst hat. Und ich finde dann eigentlich so zum Schluss vielleicht nochmal den Satz, den sie auf ihrem Grabstein stehen hat, den hat sie sich selber ausgesucht.
Ach, mit 25?
Den hat sie selber irgendwie vorher schon.
Mit 25 einen Grabspruch aus?
Ich weiß nicht, wann sie das wem gesagt hat. Jedenfalls wusste man, das war der Spruch, der auf ihrem Grabstein stehen sollte. Hat sie, genau, da heißt, der Flug ist das Leben wert.
Das ist ja etwas, was Piloten, Pilotinnen auch sehr bewusst eingesetzt haben, weil es ist ja vielleicht auch deswegen der Grund, dass sie das schon im Alter von 25 Jahren wussten, was auf ihrem Grabstein stehen sollte, weil es schon immer noch so war, es ist eben nicht Fliegen wie heute gewesen, sondern es ist noch die Anfangszeit der Fliegerei gewesen, immer noch. Die Flugzeuge waren einigermaßen sicher, aber so sicher waren sie dann auch nicht. Und die vielen Brüche, die sie da hingelegt hat, sprechen ja auch davon, dass das ganz schnell gehen konnte, wie zum Beispiel eben in Bangkok, wo sie dann monatelang im Krankenhaus lag und ihr Kick in die Luft nur noch ein Haufen Blech war.
Ein sehr riskantes Leben auf jeden Fall. Also das ist einem dann schon klar gewesen, dass man wirklich jederzeit sozusagen der Tod sehr nah dran war, wenn man so eine Karriere geführt hat.
Ich habe den Namen Marga von Etzdorf bis heute erstmal nicht wahrgenommen. Ich kannte diese Frau nicht. Schön, dass du sie uns vorgestellt hast. Es gab aber ja schon sehr berühmte Fliegerinnen. Die Elli Beinhorn zum Beispiel ist sehr berühmt gewesen.
Die hat auch 100 Jahre gelebt.
Deren Name ist mir auch irgendwie schon mal geläufig. Das habe ich schon mal gehört. Die hat auch, glaube ich, viele Bücher geschrieben. Marga von Etzdorf ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Auf jeden Fall, ja.
Wegen ihres unrühmlichen Endes vielleicht?
Naja, das kannte man ja so lange noch gar nicht. Sondern eigentlich eher wegen dieser nur 7 Jahre Flugkarriere, würde ich mal sagen. Also weil sie einfach nur so eine kurze Zeit hatte, in der sie diese Flüge gemacht hat. Dann diesen spektakulären Tokio-Flug. Das war schon was Besonderes. Darauf stößt man auch immer wieder, wenn man solche Chroniken durchliest. Aber dann eben sehr früh gestorben. Dann mit dieser Pechmarie, sag ich mal, mit dem Etikett. Ist es halt jemand, der dann nicht so lange in der Geschichte so lebendig im Bewusstsein der Menschen bleibt.
Ja, und dann gab es natürlich eben Leute wie Elli Beinhorn, die dann weitergeflogen sind und weiter Rekorde gemacht haben. Und da hat man sich dann wahrscheinlich mehr dran orientiert. Und darüber ist dann wahrscheinlich Marga von Etzdorf in Vergessenheit geraten.
Wer den Roman von Uwe Timm Halbschatten lesen möchte, der kann den jetzt gewinnen.
Und der kann die Lebensgeschichte von Marga von Etzdorf dann in Romanform nachlesen. Das Buch gibt's nicht mehr zu kaufen, aber bei uns. Und zwar, wenn ihr eine Frage richtig beantwortet und dann das Glück habt, unter den vielen, vielen Einsendern ausgelost zu werden.
Um es nochmal ein bisschen attraktiv zu machen, es ist die Arbeitsgrundlage unserer Kollegin Maren Gottschalk. Das heißt, die hat da eigenhändig Notizen reingemacht, steht aber ein falscher Name drin.
Nein, ich habe es ja auch antiquarisch gekauft. Ja, ich habe da vorne was unterstrichen.
Meine Notizen
sind nicht da drin alle.
Also später, wenn die Kollegin zu größerer Berühmtheit noch gekommen ist, als sie
schon ist. Ich kann meinen Namen noch reinschreiben, dass ich auch damit gearbeitet habe.
Dann wird dieses Buch natürlich unschätzbar wertvoll werden. Die Arbeitsgrundlage für das Zeitzeichen von Maren Gottschalk über diese junge Frau, die ihr Leben ließ für die Fliegerei.
Jetzt musst du die Frage noch stellen.
Genau, was ist die Frage, die dazu beantwortet werden muss?
Die stellst du jetzt.
Okay. Wo ist Marga von Etzdorf notgelandet auf dem Weg nach Tokio?
Also wir freuen uns auf eure Post.
Und zwar unter kontakt@diegeschichtsmacher.de. Wenn ihr da hinschreibt, dann erreicht ihr uns und kriegt mit ein wenig Glück diesen wunderbaren Roman.
Wenn euch diese Folge der Geschichtsmacher gefallen hat, dann sagt es allen Pilotinnen und Piloten.
Bruchpiloten und Freunden der Fliegerei und der Lüfte in allen Dimensionen.
Langstreckenfliegerinnen.
Jawohl. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns.
Aber bitte auch nur uns. Unter der eben schon genannten Kontaktadresse www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen uns auf eure Post, auch auf kritische Anmerkungen, Fehler, die wir machen. Ich sage noch einmal Mary Celeste.
Ja, jetzt ist aber genug Mary mit der Selbstzüchtigung.
Celeste. Und ich sage noch einmal Dankeschön an Maren Gottschalk.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank. Schön,
Spaß
dass du da bist.
Spaß gemacht mit euch.
Prima. Dann hören wir uns bald zu einer neuen Folge. In 14 Tagen gibt es die Geschichtsmacher wieder und wir freuen uns auf euch und auf eure Post und vor allen Dingen auf eure Sternchen, die ihr hoffentlich uns vergebt. Sternchen und Blümchen und was man da so alles verteilen kann auf euren Internetplattformen, Podcatchern oder wie auch immer ihr uns hört. Tut uns den Gefallen, wir freuen uns.
Tschüss. Oder wie sagt man unter Fliegern?
Hals- Glück. Und Beinbruch.
Hals-
und
Beinbruch. Klassisch,
ja, sagt
ich dachte
so.
Glück ab.
Ja, das ist die etwas ältere Variante. Heute eher Hals- und Beinbruch.
Also ich sage Glück ab.
Gut, dann Glück auf, Glück ab und
immer ein laues Lüftchen unterm Rumpf.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.